Hallo, mein Name ist Tobias Haberkorn und Sie hören Berlin Review Audio. Im vergangenen Juli trafen wir uns mit dem Autor Clemens J. Setz in der Buchhandlung Analog in Wien. Wir sprachen über Clemens' Beitrag zum vierten Reader der Berlin Review, der von Kevin Killian handelt, einem 2019 verstorbenen Dichter und Theaterautor aus San Francisco, der in den letzten 20 Jahren seines Lebens eine literarische Nebenkarriere darin hatte, dass er über 2000 Produkt- und Buchrezensionen auf Amazon veröffentlichte. Eine Auswahl dieser Texte, in denen Killian mit Hingabe und Humor literarische Klassiker und Neuerscheinungen, aber auch die Warenwelt der Nuller- und Zehnerjahre rezensiert, erschien 2024 im Verlag Simio Texte. Clemens Setz, der für seine eigenen Essays und Romane vielfach ausgezeichnet wurde, sagte bei Killian, dass er die seelenlosesten Brachen unserer Erfahrung rücksichtslos mit unerwarteter Tiefe, unangebrachter Aufrichtigkeit und unverdienter Poesie überschüttet habe. Wir sprachen mit Clemens über Kevin Killians Werk, über Clemens eigenes Verhältnis zu Amazon, über Algorithmen für Geschmack und Empfehlungen und am Ende auch für eine lange Zeit über die Bedingungen des literarischen Schreibens in einer Zeit, in der Sprache selbst automatisiert wird. Clemens nennt das Prompten der KI, das zunehmend das Schreiben vielleicht nicht ersetzt, aber doch ergänzt, eine Kunst des Wünschens. Viel Spaß mit unserem Gespräch und vielen Dank nochmal an die Buchhandlung Analog, die unser Event mit Clemens gehostet hat. Dass es gelegentlich ein Türknarren zu hören gibt, zeigt nur, was das für eine wunderbare Buchhandlung ist, die Sie bei Gelegenheit in Wien unbedingt besuchen sollten. Clemens J. Setz Text Der beste Mensch von Amazon finden Sie online auf blnreview.de oder in unserem vierten Reader.
Und wir dachten dann, wer könnte das für uns besprechen? Wir fanden das als Projekt ganz interessant, da wir ja auch Literaturkritik machen und kamen dann eben auf Clemens, der begeistert zugesagt hat. Magst du vielleicht kurz sagen, woher du den Autor schon kanntest?
Ich kannte den Autor tatsächlich, obwohl das Buch war nicht so ganz auf meinem Radar da. Ich habe das, glaube ich, schon mal kurz gesehen, aber ich habe es für einen Scherz gehalten. Selected Amazon Reviews ist vielleicht ein postmodernes Spiel oder so, ein Roman oder sowas. Der Autor war mir aber bekannt als der Biograf und auch der Bewahrer einer ganzen vollkommen verlorenen und verschwundenen Literaturszene, glaube ich, so von der Westküste Amerikas vor allem. Der Biograf von einem Autor oder so einem Dichter, den ich schon ganz lang sehr verehre und liebe, nämlich Jack Spicer. Kennt man wahrscheinlich gar nicht, aber Jack Spicer hat viele Zeilen geschrieben, die für immer in meinem Kopf wiederholt werden. Jeden Tag. Meine Lieblingszeile von ihm ist ein Urteil über den Mond. If it were spelled Mune, M-U-N-E, it would not cause madness. Das finde ich sehr, sehr richtig. Also es geht eigentlich nur in American. Ne? Man kann nicht Moon ist, dann kann man M-U-N-E auch wie Moon aussprechen ein bisschen, sonst wäre es Mune. Da kannte ich Kevin Killian und aber dann, wie ich verstanden habe, was das für ein Buch ist, war ich wirklich zuerst einmal beeindruckt, dass es überhaupt zu dem gekommen ist, weil es ist so ein paradoxer Einfall. Also ich meine, wer möchte, der wirklich schreiben kann, seine Reviews gerade dort hinterlassen, wo es niemand sehen wird, für immer. Das ist eine Art des Wegzauberns.
Stimmt das eigentlich, dass man das nicht sieht? Du bist ja auch mit wie vielen Büchern bei Amazon gelistet? Wahrscheinlich
12, 13 oder so vielleicht, okay, schon,
nicht,
ja.
Nicht mehr. Ich dachte, es wären mehr, aber liest du manchmal deine die Amazon-Produktkommentare, die unter deinen eigenen Büchern sind?
Goodreads habe ich gelesen, aber nicht Amazon. Nicht aus irgendeinem jetzt so ideologischen Grund, aber ich habe es noch nicht angeschaut. Nein. Okay. Weiß nicht, ich habe noch nicht meine eigenen Bücher aufgemacht, weil ich will sie auch nicht kaufen selber. Mhm. Ich bin noch nie dazugekommen, das nicht. Aber bei Goodreads, vielleicht teilt sich das auch mal, vielleicht ist das manchmal das Gleiche auch. Und da fand ich es ganz interessant. Da sind manchmal so lange Essays und dann manchmal auch so ganz schnoddrige, wütende Sachen. Das ist ganz lustig, ja. Aber Es sind nicht so viele. Der Vater meiner Ehefrau, bevor sie meine Frau wurde, hat ein Buch von mir dort rezensiert, was ich spannend gefunden habe. Also so mein jetziger Schwiegervater, der wo leider wenig Kontakt ist zu ihm, aber trotzdem ist es spannend gewesen, damals zu sehen, auch bevor ich sie kennengelernt habe, näher kennengelernt habe, hat der schon mein Buch rezensiert. Indigo, das war das Einzige, wo ich das gesucht oder gelesen habe oder gezeigt bekommen habe. Und das war vielleicht das Bedeutendste oder das Witzigste, ja.
Wir dachten, du liest vielleicht eine Stelle aus deinem Essay Der beste Mensch von Amazon kurz vor, damit man auch einen Eindruck bekommt, sowohl deiner Beurteilung von Kevin Killian, und es sind auch ein, zwei Passagen dabei, die du selbst übersetzt hast aus dem Englischen und die du jetzt auch noch mit vorlesen kannst, und so steigen wir vielleicht ein bisschen in die Materie ein.
Genau, also am Anfang lobe ich das Buch endlos und da wird es ein bisschen interessanter jetzt. Selbst da, wo ich Killians kritischem Urteil widersprechen würde, etwa in seiner leicht gelangweilten Besprechung von James Merrill's The Changing Light at Sandover, dem meiner Meinung nach bedeutendsten Versepos in englischer Sprache überhaupt, und ein Esel, wer das nicht erkennt, unterhält und instruiert uns seine Prosa auf jeder Seite, so dass wir durch sie entsprechend high und gestärkt mit einer im gewöhnlichen Alltag niemals denkbaren Aufmerksamkeit und Denkfreude, zum Beispiel in seinen Erfahrungsbericht zu Advil Tablets, Ibuprofen 200 mg, 300 Tablets, eintauchen. Ist der darin beschriebene Betriebsunfall, bei dem dem Verfasser eine riesige, papiergefüllte Kiste aus großer Höhe auf den Fuß fiel, wirklich passiert? Who cares? Die Tabletten stecken auf jeden Fall von nun an in einem überdimensionalen PET-Spender in der Gestalt des Baseballspielers Tim Lincecum von den San Francisco Giants auf dem Schreibtisch des Rezensenten. Es sind vor allem solche Versenkungen in nicht-literarische Produkte, die Killian zu den außergewöhnlichsten stilistischen Hochflügen einladen. Schauen wir uns etwa diesen herrlichen Absatz aus seiner Besprechung von Breast Cancer Awareness Pushpins an. Schütten Sie morgens im Licht der aufgehenden Sonne das Glas mit den Office-Mate-Reißzwecken auf Ihrem Schreibtisch aus. Sofort werden Sie ein beruhigendes, fast engelsgleiches Rosa an den Spitzen erkennen, so gutmütig wie eine Hundezunge, die Ihnen das Gesicht leckt. Schütten Sie sie mittags unter der nun hochstehenden Sonne erneut aus, wird das Rosa fast verschwinden, fast verzehrt werden von der Sommerhitze. Sie werden vielleicht denken, Sie sähen kleine, weiße, mit einem Locher ausgestanzte Punkte aus weißem Papier und nicht die Rückseiten spitzer Stecknadeln. Beim Anblick der in Pinnwände gesteckten Stecknadeln fragen Sie sich, wie ist das Rosa nur so blass geworden? Wie ein altes Abendkleid, das Ihre Ex-Frau einst zum Abschlussball trug und das dann aus unerforschlichen Gründen jahrelang eingewickelt an ihrer Schranktür hing. Oder hier dieser wunderschön gesellige Erzählton, mit dem seine Rezension der 2002 Holiday Celebration Barbie von Mattel anhebt. Ich kann mich noch gut an das Desaster der Holiday Celebration Barbie 2001 erinnern, und ich wette, ihr auch. Niemand von uns konnte sich an den Anblick von Barbie als österreichischer Eisprinzessin gewöhnen, mit diesem blonden, fast farblosen Haar, das aus ihrem Kopf spross wie kraftlose Strahlen einer untergehenden Sonne. Dem folgt eine in ähnlichem Ton gehaltene exakte Beschreibung der Vorteile und Nachteile dieser neuen Barbie-Ausgabe, mit einem Lob ganz am Ende für die diesmal sehr viel bessere Verpackung. Aber One girl I know actually took hers out of the box to look at it, but we don't speak to her anymore. I mean, really. Auch hier spricht keine voll ausgebildete fiktive Persona, aber man hört doch zumindest ein leichtes Hineinlehnen in eine mögliche Alternativversion von Kevin Killian als, sagen wir, kleines Mädchen oder zumindest Teil einer Mädchenbande. Nur ganz selten ergibt die streng chronologische Anordnung der Texte unbeabsichtigt negative oder irritierende Effekte. Direkt nach der Besprechung von Naomi Replanskys Collected Poems, dem Werk einer erst vor 2 Jahren im Alter von 104 Jahren gestorbenen Dichterin, von der ich bis da noch nie gehört hatte, musste ich, instantly converted durch Killians Begeisterung für ihre Gedichte und noch mehr von einigen in der Besprechung zitierten Verszeilen die Lektüre unterbrechen, um mir das Buch auf Amazon zu bestellen. Dann ging ich vorfreudig zur nächsten Besprechung über, las dort die Überschrift German Potato Salad Can und dachte zum ersten Mal, oh come on, man hätte zwischen den beiden Texten zumindest ein paar, ja, welches Wort suchte ich? Abstufungen einschalten können. Es hätte nicht geschadet. Und ja, es wirkt insgesamt auch etwas wunderlich, gleichermaßen 5 Sterne für ein derart kostbares lyrisches Werk sowie für Kartoffelsalat zu vergeben. Auf der anderen Seite zwingt Amazon einen ja dazu, irgendeine Sternanzahl einzugeben, sonst wird die Rezension nicht hochgeladen. Eine Beschränkung also von Amazon, nicht eine des Autors Kevin Killian. Soweit der Ausschnitt. Ich muss vielleicht dann noch dazu sagen, dass er fast alle Produkte und Bücher mit 5 Sternen versieht. Es ist sehr viel, also es ist überhaupt kein jetzt...
gar keine Negativität?
Wenig, ja. Also schon ein bisschen so manchmal, so die Barbie, die frühere oder so. Aber was er bespricht, das hat er doch irgendwie gern oder sieht es zumindest mit Geduld und voller Seele und Wärme an. Und das macht das Buch auch wirklich besonders schön zu lesen. Gerade in dem in Amazon ist ja auch viel so, gerade mal, also der Verleger von Jung und Jung, Günther Eisenhuber, hat gerade ein Buch herausgegeben. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das besteht angeblich aus lauter deutschsprachigen Ein-Sterne-Rezensionen auf Amazon zu deutschsprachiger Literatur. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie das klingt. Also wahrscheinlich sehr persönlich beleidigt, völlig vergriffen im Ton, völlig falsch oder so. So stelle ich es mir vor, ich habe es noch nicht angeschaut. Wir hören da Hare Krishna im Hintergrund. Ja.
Und du hast tatsächlich auch ja uns mehrfach gesagt, dass du diese 600 oder knapp 700 Seiten sehr leicht und gerne episodisch gelesen hast. Also es war für dich kein dickes, schwer zu lesendes Buch.
Nein, ich lese auch gern, wirklich. Also es ist für mich keine Mühe, Bücher zu lesen. Ich freue mich, wenn ich das kann, wenn ich Zeit habe dafür und wenn es sowas Lustiges ist wie das. Das Einzige, wenn es jemand wirklich kauft und liest, die ersten 100 Seiten sind noch recht konventionell. Da denkt man vielleicht so, na gut, das sind so wirklich echte Besprechungen, noch nicht viel Spiel. Und dann explodiert es auch. Also dann erfindet er auch so Nebenversionen von sich. Es wird auch verglichen, glaube ich, vielleicht sogar auf dem Buchumschlag oder irgendwo mit Fernando Pessoa. Das ist vielleicht ein bisschen falsch, es ist jetzt nicht so stark ausgebildete alter Egos, aber es ist schon, also manchmal ein anderer Kevin Killian und manchmal ist es auch so ein Spiel mit Klischees über ihn oder, also zum Beispiel erwähnt er oft so My Wife in einer Rezension über so homosexuelle Erotik. Nun, aber das stimmt natürlich beides, er war zwar offen queer und er ist also auch sehr, also hat über die Themen auch von so queer Literatur geschrieben, war aber auch verheiratet mit einer Frau, die selber auch queer war, ist nichts falsch daran, aber gerade das, dass er dann so dieses klassische, meine Frau sagt mir aber immer, dass ich soll das tun, geht zumindest vom Sound und vom Stil her in typische Amazon-Rezensionen, die mal so einen persönlichen Schwenk machen, die aber dann doch immer so typisch erkennbar heteronormativ sind und er crasht da einfach so glorreich durch diese ganzen Mikro, wie soll man sagen, durch diese kleinen Rituale des Amazon-Rezensententums. Ja, das ist so alles sehr dick verkleistert wahrscheinlich, also und er rauscht da sehr gut durch. Oft auch einfach, indem er wirklich genau bei sich, über sich spricht, ehrlich und aufrichtig, ohne jetzt so fiktive Persona, die es auch gibt, ein bisschen manchmal.
Der erste Eintrag im Buch, die erste Besprechung, ist, wie gesagt, ich glaube vom 1. Oktober 2004. Na, und dann spannt es ja einen Zeitraum bis, ich glaube, 2018. Mhm. Das heißt, das sind auch 14 Jahre, in denen sich die Kultur insgesamt sehr stark gewandelt hat, in denen sich das Internet stark gewandelt hat. Und ich nehme mal an, hast du 2004, warst du da schon ein Amazon.com-Benutzer? Oder?
Ich denke ja um diese Zeit, ja. Ich habe den Namen zum ersten Mal lustigerweise gehört, irgendwann 1999 oder 2000. Ich habe da 2000, glaube ich, da war ein Gespräch mit John Updike. Und ich habe immer schon gern so Autoren Autorinnen Interviews gehört. Warum, weiß ich nicht. Ich höre die Leute gern sprechen. Wie klingen sie so? Und da hat er gesagt, er schreibt irgendwas exklusiv for Amazon, for those who don't know, und hat dann erklärt. Und ich wusste es wirklich nicht. Und dann später habe ich mich mal an erinnert, ach ja, das musste man wirklich mal erklären, was das ist. Und heute ist es diese weltbeherrschende Webseite oder dieses System eigentlich, ein System des ja, Dingeverkaufens und ein Feudalherrentum, ein komisches. Und
es gibt ja Amazon, also in meiner Erinnerung, ich bin auch ungefähr gleich alt wie du und habe angefangen, das Internet so um kurz nach dem Jahr 2000, glaube ich, anfänglich zu benutzen. Und in meiner Erinnerung ist es so, dass das erste Mal, dass ich bewusst von dem Wort Algorithmus gehört habe und was Algorithmen machen, eigentlich der Empfehlungsalgorithmus von Amazon. Also wenn Sie dieses Buch gekauft haben, wenn Sie dieses Buch mögen, dann mögen Sie auch das. Das ging, glaube ich, auf Amazon los, noch bevor Facebook seine Timeline eingeführt hat. Mhm. Das heißt, Amazon war quasi ein Pionier darin, eines Versuchs zu automatisieren auf eine gewisse Weise, wie wir unseren Geschmack oder unsere Vorlieben und unsere, in dem Fall, also wenn es um Bücher geht, es gab natürlich auch immer andere Produkte, unsere literarische, na, wie man von einem Buch zum nächsten kommt und so weiter. Also es war einer der ersten Stellen, an dem auch immer wieder ein bisschen durchaus kulturpessimistisch darüber geredet wurde, dass jetzt der schlimme Empfehlungsalgorithmus und sozusagen die Entdeckungslust irgendwie verautomatisiert. Na, und das war, glaube ich, so, das muss in dieser Zeit auch in den mittleren oder späten Nullerjahren losgegangen sein. Mittlerweile sind wir ja in Sachen Automatisierung noch in ganz andere Bereiche vorgestoßen. Aber bevor wir da vielleicht zu kommen, ist dieser Empfehlungsalgorithmus etwas, was dich interessiert hat, auch als Amazon-Nutzer, oder war das auch etwas, was irgendwie mit der Textebene der Buch- und Produktbesprechungen, die er geliefert hat, zusammenhing? Dachtest du darüber nach, als du es lasst, oder ist das ein anderes Segment?
Ich habe vielleicht nicht darüber nachgedacht, während ich es gelesen habe, so sehr, aber dann beim Schreiben der Besprechung dieser Besprechungen war ein Gedanke stark da, nämlich, dass ich habe das Internet in zwei komplett verschiedenen Verkörperungen erlebt. Das eine war das 90er-Jahre-Internet. Das war, das vergleiche ich gerne mit, ich habe es irgendwo mal gesehen, ist nicht, der Vergleich kommt nicht von mir, aber ich habe vergessen, von wem es war. Es ist ein, mit der mythologisch gesehen, gibt es häufig in der Entwicklung einer Religion oder einer Kultur oder auch einer Geschichte über ein Volk, gibt es ein Zeitalter der Dämonen und ein Zeitalter der Götter oder Varianten davon. Und die Zeitalter der Dämonen zeigen sich durch Orientierungslosigkeit nach oben zwar, aber sehr starke horizontale Ausrichtung des Denkens. Das heißt, man hat viele kleine Türen, durch die man gehen kann, lernt dann auch immer so ein bisschen sich selber irgendwo kennen. Man kann sich verlaufen in einem Labyrinth. Das alte Internet war ein bisschen so. Man kommt an irgendeine Ecke, da ist seltsame Pornografie, man erschreckt oder ist fasziniert. Man geht in irgendwelche Chatrooms, die sind aber auch nicht erkennbar, was das ist. Dann gibt es so Fanseiten, Geocities. Es ist eine weite Landschaft da, und das Surfen war damals so, dieses Komische, wo man wirklich von einer Sache zum nächsten geklickt hat. Das ist vollkommen verschwunden und existiert nur noch als Erinnerung. Heute ist dann dieses Age of Gods da, vollkommen vertikal orientiertes Internet, wo eine Sache, die sich zwar für dich persönlich nicht so interessiert, die dich nicht braucht, aber die dich vollkommen kennt und die dich studiert. Und für die Erfüllung dieser Aufgabe bist du anwesend und kriegst dafür Unterhaltung und Zerstreuung. Das heißt also, da ist jetzt wirklich eine übergeordnet göttliche Instanz in dem. Und das macht es auch so lochausfüllend oder Leere ausfüllend für Leute, die nicht das anders ausgefüllt haben, glaube ich. Die Internetstruktur ist eine jetzt stark religiöse. Also man geht dahin, um Buße zu tun vor der Gemeinde. Man sagt, ich war ein schlechter Mensch, hab mich wieder gern, ich nehme mich wieder auf. Es ist, also das sind auf sozialen Medien macht man das. Oder man, man betet darin, ne? Man formuliert Sachen, man bloggt, man schüttet sein Herz aus zu niemandem, den man trifft. Das ist eine Brücke in einem imaginären Raum, wie es ein Gebet auch ist. Das heißt also, das ist, daran habe ich viel gedacht, weil ich sehe darin schon eine Verkümmerung in dieser religiös-mythologischen Entwicklung des Internet. Ich sehe da schon etwas Bedauerliches drin. Ich wünsche mir das alte Internet eher zurück. Es war schön, es war wie ein Skatepark, wo halt jeder seinen Sticker hinkleben kann. Und das war mir irgendwie, deswegen habe ich es auch lieb gewonnen am Anfang. Und das habe ich auch so gern gehabt. Und das ist komplett verschwunden. Das finde ich schade. Ja? Sicher sind auch gute Sachen dazugekommen. Das sehe ich aber nicht. Das kann ich nicht empfinden, leider. Ich kann es nur.
Du warst ja auch eine gewisse Zeit lang mal sehr aktiv auf Twitter.
Oh ja, ja, genau, ja.
Hast das aber eingestellt, glaube ich?
Ja, genau, alles fast. Bis auf Instagram ein bisschen, so, aber noch so kleine Sachen. Ich schaue manchmal so, was Leute machen, so 5, 6 Leute nur so. Ich habe so einen Account auf Blue Sky, was man so schauen kann kurz, aber ich tue nichts mehr, das stimmt, ja.
Und gibt's, hat sich diese Energie irgendwie des Schreibens, aber auch des Lesens, was du in dem früheren Internet oder in dem Age of Demons, wie du es auch in deinem Text beschreibst, also dass es diese Orte von einer größeren Horizontalität im Internet noch gab, hat sich das irgendwie verschoben oder ist das wirklich komplett weg? Also gibt es das noch in irgendeiner Nische, gibt es das noch auf Reddit oder
Reddit, ja.
Wie du sagtest?
Reddit ist vielleicht und 4chan als die bisschen frechere Variante noch ist vielleicht ein bisschen verwandt damit, da gibt es halt nur immer so lokal operierende Moderatoren oder gar niemanden auf 4chan. Das hat schon noch den Geruch vielleicht, das Aroma von damals, wird aber dann wieder anders verwendet, interessanterweise. Also nichts scheint zu existieren, wo man wirklich hingehen kann und das Alte genießen könnte. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Man kann nicht umkehren, das ist die Zeit, man kann nicht in einen Zustand einer früheren Unschuld und Gnade zurückfinden, das geht nicht.
Ja.
Das war wohl nur so möglich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch mit meinem damaligen Alter zu tun gehabt, dass ich das damals auch gesehen habe, deutlicher. Aber so eine, sagen wir, eine Horizontalität in der Erfahrung gibt es natürlich schon im Analogen, in der echten Welt vielfach natürlich. Es hängt davon ab, welche Communities man bildet. Und wie sich die unterhalten mit, also das geht natürlich schon. Aber jetzt speziell Internet wahrscheinlich.
Findest du es nicht sehr eigenartig? Ja. Also mir sind nicht viele Beispiele bekannt von gutherziger, zustimmender Positivität im Internet. Und er ist ja ein Beispiel dafür.
Er ist sicher ein strahlendes, schönes Beispiel.
Weil er ein grundheraus affirmativer, lobender Rezensent von Büchern und Produkten gewesen ist.
Ja, die Podcast-Welt ist manchmal auch berührt von dieser schönen Eigenschaft. Es gibt viele so Podcasts, ab 2010 war ja das Anschwellen von so diese Begeisterung für dieses neue Medium-Podcast, was eigentlich schon existiert hat, aber es ist dann so ein bisschen, also abrufbares Radio halt. Ne? Aber da waren dann so wirklich Leute, die totale Liebhaber einer Sache waren und jede Woche ein wunderbare Folge von ihrer neuesten Betrachtung dieser totalen Nischeninteresses. Das war auch so, sagen Sie mal, begeistert, positiv, leidenschaftlich, inspirierend und nicht Ressentiment geladen, Wut abladend und so. Ja, das stimmt. Aber dass man dann ein Buch draus machen kann, ist vielleicht noch besonders bei ihm auch. Das hat er vielleicht nicht geplant, aber das war wohl einfach das, was er persönlich mitgebracht hat. Also, aber ich habe mich auch gefragt, es ist ein paradoxer Einfall, es ist vielleicht kein Einfall gewesen, es war ein Prozess, aber es ist, dass man trotzdem so viel Sorgfalt und Mühe und Hingabe und Fürsorge verwendet für einen Ort, der normalerweise überscrollt wird. Das habe ich mir zuerst gedacht, das war wohl, vielleicht in die ersten 30 Sekunden habe ich darüber wie an einen bedauerlichen Irrtum gedacht. Deswegen musste es jetzt gerettet werden und herausgegeben. Aber das vielleicht nur so 5% war. Ich glaube, in Wirklichkeit ging es darum, genau das ist das Heroische und Großartige und auch Nachahmenswerte von Kevin Killians Projekt hier. Wenn es solche Orte gibt, die einfach alles schlucken und tot machen, also etwas, das zum Beispiel so wie TikTok oder so, ja, da bist du einer von Milliarden kurzen Clips. Wenn es sowas gibt, kann man zwar so reagieren, zu sagen, na gut, das ist nicht der Ort für seelenvolle, geduldige, aufmerksame Kunst oder so. Oder man ist den viel selteneren, man macht den viel selteneren, wie soll man sagen, poetischen Akt und flutet gerade diese Zone mit dem intensivsten, konzentriertesten, vitalsten Content, den man finden kann. Nicht in der Hoffnung, dass es dann irgendwie doch gefunden und gerettet wird, sondern gerade deswegen, weil diese wüsten und lebensfeindlichen von AI-Slop und von Listicles und so weiter durchseuchten Ecken des Internet, gerade die gehören wieder begrünt und neu erschlossen von dem. Und ich glaube, es braucht nicht einmal die Hoffnung, dass dann jetzt plötzlich sich viele Leute da finden, die das dann suchen und lesen, sondern es ist genug, einfach überall Beweise davon zu hinterlassen, dass Menschen noch leben und denen auch nichts Menschliches fremd war, noch im Jahr 2024 sogar noch. 25.
Genau, das ist das Ende deines Textes, Flood the Zone.
Flood the Zone with Life.
With, ja, Life, wie, ja, das, ja, der Kevin Killian mustergültig gemacht hat. Möchtest du nochmal kurz diesen Begriff des Slop erklären, der auch in deinem Text vorkommt? Also du erklärst ihn anhand von der chinesischen Internetseite Temu, die ein Konkurrenzprodukt zu Amazon ist.
Genau, und sie hat lustigerweise eines gemacht, seit es das gibt. Temu ist Amazon immer mehr eine Kopie davon geworden. Mhm. Wohl aus irgendwelchen markttechnischen oder nicht finanziellen Gründen, aber es ist lustig, wie stark der Gravitationstrichter von unbefriedigend schlechter Serviceleistung immer ist. Also es ist, es gibt so ein Grundmoment oder eine Bewegungsaufforderung in unserem Leben, jeder hat das, ist, dass man unbefriedigt zurückkehrt an die Quelle der eigenen des Unbefriedigtseins, immer wieder und mehr enttäuscht wird und es wird immer tiefer, immer weniger wird man befriedigt oder erfreut oder gut aufgehoben. Und sucht immer wieder an derselben Stelle, wie ein Wahnsinniger, ja, der immer wieder dieselbe Antwort auf die Frage stellt, die er dem Mond zubrüllt, ja. Und der antwortet einfach nicht. Oder ich fühle mich auch oft, wenn ich auf Twitter schaue, also X, ja, wenn man so raufschaut, und man sieht, ja, Hitler, Andrew Tate und so weiter. Und dann die Leute, die da jeden Tag raufschauen, sind im Grunde wie dieser Mensch bei Edgar Allan Poe, The Raven, der sagt, Sie kennen sicher alle das Gedicht, also das wunderschöne Ballade. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore. Es ist wichtig, Gedichte auswendig zu können, sorry. Da. Und ich habe deswegen mal das. Und da kommt dann dieser Rabe hereingeflattert, während dieser Mann traurig über so Literatur brütet und denkt, seine geliebte Lenore ist gestorben. Und dann fängt er an und der Rabe sagt irgendwas, der krächzt was, so nevermore. Der kann kein anderes Wort. Das hat ihm irgendjemand beigebracht, ja. Und der Rabe flattert herein und der Mann denkt sich, dem muss ich jetzt alle Fragen stellen, die von Bedeutung sind. Er weiß aber schon, dass der Rabe nur nevermore sagen kann. Das ist eindeutig klar. Was kann Rabe schon sagen? Und er sagt, werde ich meine geliebte Lenore vielleicht irgendwann wieder treffen? Nevermore. Oh Gott, da hast du weh im Herz. Und dann sagt er, gibt es überhaupt ein Jenseits? Nevermore. Oh, auch das noch, es gibt für niemanden irgendeine Rettung. Und fragt immer neue Fragen. Und der Rabe sagt immer nevermore. Und der Mann quält sich am Boden, bis er am Boden liegt und völlig verzweifelt. Und genau das ist dieses Slop-Erlebnis. Das ist, jetzt ist, es gibt AI-Slop, das ist also KI-erzeugter Content, der wirklich beim besten Willen nicht mehr dekodierbar ist als irgendwas. Aber trotzdem schaut man ihn sich an und stellt, konfrontiert ihn irgendwie oder hält ihn sozusagen wie ein Licht in die eigenen, immer noch menschlich komplizierten ja, also immer noch in derselben shakespearischen Komplexität existierenden Probleme, die wir haben.
Ja.
Wir sind nicht simpler geworden. Aber diese Tools werden immer simpler, immer
einfacher. Ja, ich glaube, wir werden einfach bei unseren sehr simplen Reflexen und psychischen Mechanismen auch ein Stück weit sozusagen eingekesselt.
Es ist so eine Sucht, genau. Es ist eine Sucht, so wie die Sucht macht nicht jetzt mit jedem Genuss einer Droge oder Zigarette wird man nicht klüger.
Ja.
Man kommt nicht mehr von Minus in den Nullbereich. Halt, ne? Jetzt bin ich weit in den Minus, brauche ich dringend Zigarette, dann bin ich wieder ein bisschen auf Null. Und wir kommen aber bei diesen AI-Slop-Sachen nicht einmal auf Null mehr. Bleibt ein ständiges, nagendes Gefühl. Dann sagen uns die Leute, ja, das ist nur vorübergehend, das wird immer besser werden und bald hast du dann wirklich tiefe Freundschaften mit deiner AI-Freundin und so. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Das könnte passieren. Mhm. Und es wäre interessant, eine neue Sache, wenn die wirklich so komplex sind wie und uns völlig neue Sachen bringen. Das könnte passieren. Es ist aber nicht das, was von den Herstellerfirmen der großen Plattformen Meta und so weiter gewollt wird.
Ja.
Gewollt ist da eindeutig, und es ist auch, wird auch ausbuchstabiert, eine unbefriedigte, aber abhängige Kundenschaft. Das ist das, was
ja, es gibt diesen Begriff, der
wollen sie so machen.
Es gibt diesen Begriff, ich habe jetzt leider mein Handy abgelegt, auch eine Pathologie, ne? Ich müsste jetzt googeln, wer der Name des Autors, aber es gibt diesen Begriff der In-Shitification.
Ja,
das wurde neulich übersetzt bei der Zeit als Verschlimmscheißerung
of
everything und insbesondere auch der Internetplattform. Mhm. Und da ist die Analyse eher eine ökonomische zu sagen, jetzt ist es eben passiert, dass wirkliche Innovation und Konkurrenz im Bereich der großen Plattformen aufgrund von deren Größe und deren Marktmacht kaum noch möglich ist. Mhm. Und deshalb haben die quasi aufgehört, ihre Produkte zu verbessern, was sie in der Wachstumsphase, ne, in der Phase der großen Internet-digitalen Landnahme sozusagen ab den späten Nullern bis vielleicht in die späte Zehnerjahre gemacht haben. Da wurden ja die Plattformen plötzlich auch, also die haben ja auch etwas für uns geleistet. Mhm. Es gab gerade so Mitte der 2010er Jahre, als Facebook plötzlich so ein wirklich diskursives Medium wurde. Natürlich wurde es dann auch sehr politisch und dann gab es eine Art Backlash rund um die Wahl von Trump und so weiter. Aber das war, glaube ich, würde mich da auch einschließen, für viele Leute ein Moment, wo man plötzlich wahnsinnig viele gerade textuelle Sachen entdecken konnte. Mhm. Und an die man anders als über so eine Form von Verplattformung gar nicht gekommen wäre. Und das scheint aber jetzt an sein Ende gekommen zu sein, möglicherweise. Und stattdessen gehen die Plattformen jetzt dazu über, möglichst viel Aufmerksamkeitsmining sozusagen noch aus uns rauszupressen, aus unserer Restaufmerksamkeit und unserer Unzufriedenheit
mit dem Slop. Ja, ich würde sagen, Unzufriedenheit wirklich als die wichtigste Währung fast schon. Das ist das Produkt ist die Unzufriedenheit da. Und es dauert vielleicht auch gar nicht mehr so lange, da ist dann das Wort vielleicht schon absurd geworden und es ist schon eine Art von genießbarer Zustand. Das ist noch nicht so, Leute meckern schon noch drüber, bald wird es vielleicht nicht mehr feststellbar werden als ein negativer Zustand, diese Unbefriedigtheit, dass man halt nur so, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Google sucht, kam früher der erste irgendwie kuratierte von diesem PageRank-Algorithmus, der nicht so heißt, because it ranks pages, sondern weil der Mann Page heißt mit Nachnamen. Das finde ich auch immer so witzig. Das ist auch ein Hinweis, dass wir in einer Simulation leben. Der Mann heißt Page.
Jimmy und
Page Rank. Ja. Ah, it doesn't rank pages, er heißt so. Und dann da kam das Erste und dann sagt man, okay, das ist das Erste, das ist vielleicht so am meisten besucht. Dann nach einer Weile kamen die bezahlten Hinweise auf Anzeigen. Und jetzt kommt als Erstes irgendein vollkommen unlesbarer Unsinn von einer KI geschrieben, der immer falsch ist und immer irgendwie total alles missversteht. Also es ist wirklich ein trotzdem kann man es nicht ausschalten, dass das als Erstes kommt. Und ich brauche auch Google schon viel zum Nachschauen und sehe dann immer als Erstes
die KI-Zusammenfassung.
Dieses Ding da, ja. Und es ist jetzt noch störend, aber natürlich, mein eigenes Gehirn kann das vielleicht noch behalten für immer, dass es stört, aber man wird verschmelzen auch damit, denke ich. Und es wird dann irgendwann das naheliegendste Erste sein.
Ja, du hast ja auch vor ein paar Tagen erst im Stand hat ein Essay geschrieben über ChatGPT.
Und leider, ja. Es ist so peinlich, das zu machen, aber ich hatte zumindest einen originellen
Möchtest du nicht drüber reden?
Nein, also, aber es ist so albern, die haben das erfunden und dann müssen wir alle drüber schreiben. Aber leider, es ist halt so allgegenwärtig, also muss man irgendwas sagen manchmal. Ja.
Ja, aber der Gedanke, der mir dazu kam, war eben sozusagen eine Klammer aufzumachen zwischen dieser Algorithmisierung von Empfehlungen, mit dem sozusagen ist ja auch basierend auf Statistik, ne, diese Nutzer, die das gekauft haben, haben dann später auch das gekauft. Und aufgrund von diesen Auswertungen statistischer Art kann dann die Website das System erkennen, dass du, weil du das gekauft hast, auch das andere kaufst. Und im Grunde genommen auf einem ähnlichen, auf Statistik letztlich beruhenden Prinzip basieren ja auch die generativen Sprachmodelle, die hinter ChatGPT zum Beispiel stecken. Das heißt, wir sind jetzt in einer ganz anderen Phase, weil jetzt nicht nur sowas wie, also was relativ Banales, wie es uns jetzt vorkommt, wie eine Kaufentscheidung, versucht wird zu antizipieren, und ein Stück weit zu automatisieren, haben wir es jetzt tatsächlich mit der Automatisierung der Sprache selber zu tun. Und das meintest du ja auch in deinem Essay, wie du beschreibst, dass eine, na, das in, du sagst in 10 Jahren, es könnte aber auch schon sein, dass es in 10 Monaten oder in 10 Wochen so ist, kaum noch jemand an der Uni oder an oder bei in der Abiturphase seine Aufsätze ohne schreibt, ohne eine KI zu prompten.
Ja, ich stelle mir wirklich vor, dass ich habe 10 Jahre schon, das ist komplett übertrieben natürlich, es sind wahrscheinlich 1 Jahr oder so. Es ist auch jetzt schon so, also auf der Uni, dass man das alles verwenden darf inzwischen, weil es einfach niemand mehr, willst du allen alles verbieten, es geht ja nicht. Du kannst sagen, ihr alle müsst jetzt aufhören, das funktioniert nicht. Man muss es jetzt ein bisschen kennzeichnen, so sagt man mir. Aber das ist dann, ich meine, das ist nur so ein Ritual, das dann auch in Fußnoten wandert, die nicht mehr gelesen werden und dann weggelassen werden. Was aber ich gedacht, also ich habe eine Beobachtung mal gemacht, nämlich den Bericht eines Menschen, der geschrieben, also seine Studentin hat eine Arbeit abgegeben, die eindeutig von ChatGPT geschrieben war. Er konnte das erkennen noch, dass das eindeutig, also halluzinierte Links und Quellenangaben waren. Okay, hat er sie damit konfrontiert, sie hat sich entschuldigt, aber ihr Entschuldigungsmail war auch eindeutig von ChatGPT geschrieben. Und man kann ja darüber, genau, man lacht darüber, man kann sagen, ah, das hat sie aber witzig gemacht und vielleicht meint sie das auch irgendwie frech als schnoddrige. Aber das habe ich dann weggeschoben und gedacht, das ist vielleicht nicht passiert, sondern ich stelle mir vor, dass sie das wirklich ernst gemeint hat, die Entschuldigungsmail, und nichts mehr ohne die KI schreiben konnte und es auch nicht empfindet als etwas, das nicht von ihr kommt, sondern das, was von ihr wirklich authentisch kommt, ist mit im Team geschrieben, immer schon.
Ja.
Und ich denke mir so, ich habe dann geschrieben, in so 10 Jahren oder 5 Jahren ist das Normale, vollkommen, das ist, muss man gar nicht erklären, so wie, also, bitte, das müsste man da nicht extra darauf hinweisen, dass das dann schon normal geworden ist.
Ja.
Aber, und dann habe ich da so einen Begriff erfunden für diesen Zustand, ich nenne ihn so eine Form von Analphabetismus, das ist aber, glaube ich, falsch, zumindest weckt es die falschen Vorstellungen. Es ist halt jemand, der nichts allein mehr kann und der auch nicht überprüfen kann, ob die Texte, die er schreibt oder produzieren lässt, die dann aber in manchen Teilen auch seinen Erfolg in der Welt beeinflussen, also ein Bestellungsbrief oder ein Liebesbrief, ja, eine Entschuldigungsmail, eine Arbeit, eine lange schriftliche Arbeit, irgendeine Art von rechtlicher Entgegnung in einem Prozess oder so. All diese Sachen werden immer dann von der KI auch geschrieben werden. Und der Mensch, der das so verwendet, der hat kein Korrektiv, also es ist niemand, der dann sieht, ach, das macht der aber falsch, sondern alle machen so. Das heißt, er wird nur noch, dieser Mensch, seinen Erfolg in der Welt gemessen, er kann ihn nur messen an, wie erfolgreich war mein Wünschen, mein Prompten. Nur in diesem kleinen Fenster, mach das so und so, schreib das aber auf, der Stil muss sein, der Ton soll so sein. Im genauen Wünschen zwischen ihm und der KI, da wird die Verfeinerung stattfinden müssen, die Lehre, die Education sozusagen, das, was dann die Selbstkenntnis und Weisheit verlangt, nur in dem kleinen Fenster da. Und das ist eigentlich sehr, also das ist seltsam zu denken, wird aber 100% passieren. Also da kann ich nichts, ich sehe nichts anderes, keine andere, außer irgendeine irre Intervention von außen, dass weniger Strom gibt plötzlich und das alles nicht mehr funktioniert. Aber sonst, wenn diese Dinge existieren, wird es dazu kommen. Vor allem bei jungen Leuten ist es auch jetzt schon so, die sagen, ich möchte diesen Kurs bestehen, dann muss ich jetzt das richtig wünschen. Und zwar so, dass es nicht erkennbar wird und dann, dass ich, aber die Nachbearbeitung ist bereits, die haben sie nie geübt. Man kann nicht eine lange Arbeit, 20 Seiten lesen mehr. Das kann man gar nicht mehr. Man ist schon ein sekundär oder tertiärer Analphabet. Durchlesen und auf Halluzinationen achten kann nur wieder eine andere KI.
Mhm.
Das heißt, und das lässt sich ja alles blitzschnell programmieren auch. Das heißt, es ist technisch nicht schwierig. Und dieses Zusammenschrumpfphänomens auf ein kleines Fenster, auf mehrere kleine Fenster, ist, glaube ich, nicht nur dystopisch. Und ich wollte damit daran in dem Aufsatz mal unverzweifelt drüber nachdenken. Es lässt vielleicht auch uns erwachen aus diesem kollektiven, diesem seltsamen Traum der Gutenberg-Galaxie, in der wir sind.
Ja.
Es hat nicht nur Vorteile für eine Menschheit, dass wir so vollkommen verschriftlich sind. Vielleicht sehen wir wieder mehr vitale und interessante, unentdeckte Kontinente in unserer Existenz, wenn das wegfällt. Ich sehe es nicht gern wegfallen. Ich bin sehr verschmolzen damit von meiner Persönlichkeit, aber es ist nichts Gottgegebenes und die Menschheit hat 100.000 Jahre auch ohne Schrift existiert. Also wenn sie so an den Rand gedrängt wird, wie jetzt zum Beispiel, zumindest flächendeckend, wenn man so virtuoses Musikertum.
Ja.
Gibt einige noch, die virtuos Musik spielen können, aber dass jeder das muss. Wir sind jetzt alle im Augenblick, zumindest so in unseren so westlichen Städten, schon alle so ziemliche virtuose Leser. Wir können, wenn wir müssen, irgendwie so ziemlich durchalphabetisiert. Aber das muss vielleicht gar nicht so bleiben. Ich wünsche es mir nur so, vielleicht aus professionellen Gründen, ich möchte dann halt Bücher verkaufen noch. Andererseits habe ich vielleicht auch, wie alle Leute, die vielleicht einen Beruf länger machen, auch so diese hypertrophen Fantasien, über welche Paradiese jenseits dieser einst gefällten Lebensentscheidung liegen.
Ich meine, kulturgeschichtlich, ja. Anthropologisch ist der Zustand der allgemeinen Alphabetisierung ja gar nicht so alt.
Nein, das ist
200 nicht, ja. Jahre.
Und sie ist vielleicht eh nur eine Geschichte, die wir uns erzählen, um uns gut zu fühlen. Also es ist ja vielleicht auch sowieso nicht global irgendwie von Bedeutung. Aber ja, es ist trotzdem eine Hypnose. Ne? Also Leute, die mit der Erfindung von den beweglichen Drucklettern durch Gutenberg kommt zwar diese Bibelübersetzung auch in findet Verbreitung und das kann dann gelesen werden vom Volk in der Sprache. Aber auch, was sofort gemacht wird, die wichtigste Verwendung dafür sind politische Flugschriften. Das heißt, Propaganda und Massenbeeinflussung treten da mit neuer Schnelligkeit in die Welt.
Ja.
Das gab es natürlich früher schon auch, logischerweise, irgendwie ein Aufpeitschen, ein Ausrichten auf ein gemeinsames Ziel. Aber ich glaube, Canetti würde das wohl noch das Zeitalter der Meuten nennen. Gigantische Massenphänomene sind nicht ohne Massenmedien denkbar und das Buch ist das erste Riesenmassenmedium. Und ja, die Masse macht auch Monstrositäten, die vielleicht dann irgendwie weniger, ich weiß es nicht. Aber das ist, ich will da gar nicht positiv oder also optimistisch oder pessimistisch reden darüber. Aber es war mir mal zumindest ein Anliegen, nicht nur zu sagen, die jungen Leute werden jetzt viel weniger Romane lesen und das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich, aber vielleicht sehen sie dann irgendwie mehr. Ne? Die Leute, die irgendwie ständig schriftlich denken schon, ich denke nur Sprache und in so schriftlichen, ich denke mit Punkt Interpunktion sogar, wie absurd ist das? Und vielleicht sehe ich auch ganz viel von der Welt gar nicht und bin deswegen auch gängelbar in einem Maß, das spätere Generationen Brechreiz verursachen wird. Who knows?
Ja, du hast, glaube ich, auch nach der Pandemie oder während der Pandemie auch nochmal...
Da war ich wirklich gängelbar.
Du hast formuliert, dass die sozusagen dieses Ding immer in Narrativen zu denken und in Geschichten, was ja oft so erstmal sehr zustimmt als ne, der Homo Narans, also der Mensch als das geschichtenerzählende Tier, das zeichnet uns aus und so weiter. Da hast du den Gedanken gehabt, dass das eigentlich sozusagen auch die Voraussetzung dafür ist, dass wir Unterstellungen machen gegenüber den anderen und dass wir eine Form von Entmenschlichung darin betreiben, dass wir den sozusagen im Modus des Geschichtenerzählens anderen schlechte Intentionen unterstellen.
Ja, also das ist die verblüffende Beobachtung, die auch nicht von mir kommt, aber dieses Genres, wir sind ja hier, also wunderbar, das kann ich sonst nie machen, man kann hier deuten auf, es stehen jetzt, glaube ich, nicht extra hier so Sci-Fi, Fantasy, Philosophie, das steht jetzt hier nicht drüber, aber man weiß, was ich meine, Buchhandlung, man kann Genres, Erzählgenres, Fantasy, Pornografie und so weiter, das alles ist, das ist nicht nur das Thema oder so, oder was für Elemente kommt darin vor, sondern es sind zwei Sachen, und die habe ich nie ganz verstanden, erst wie Samuel Delaney, den lustigerweise habe ich heute den auf dem T-Shirt, einen meiner Lehrmeister, Samuel Delaney, der sagte, ein Genre zeichnet sich vor allem dadurch durch zwei Dinge aus. Bestimmte Sätze können in ihm buchstäblich verwendet werden, die sonst nur metaphorisch sind. Zum Beispiel, wenn man sagt, ein Beispiel bei ihm, her world exploded. Das bedeutet in unserem normalen so Zivilisationsgenre nur so, ja, zum Nervenzusammenbruch oder so. Mhm. Bei Science Fiction kann es wirklich a planet belonging to a woman blew up. Mhm. Und das ist das eine. Oder zum Beispiel in der Pornografie all diese obszönen Redensarten, die sonst nur alles Mögliche ausdrücken sollen. Tabu, Verletzung, Herabsetzung und was ich hier, Spaß und sind plötzlich alle buchstäblich wahr. Und das ist, widerspricht auch irgendwie so der Alltagserfahrung, aber das ist das Genre. Und zugleich auch, sagt Eleni, irgendeine Menschengruppe, irgendein Menschenschlag, irgendein Stil des Seins wird herabgesetzt und existiert entweder gar nicht oder
in jedem Genre, meinst du?
In jedem Genre braucht es eine Menschengruppe, die weniger wert ist.
Ja.
Das muss so sein. Ich meine, man sagt auch mal zu Recht, also die Verbrecher in Krimi, die sind auch dann echt die Bösen. Ja? Das muss in dem Genre so passieren. In der Pornografie, asexuelle Menschen, die existieren gar nicht da, ja, die gibt es sonst viele. Und trotzdem da spielen sie nun mal keine Rolle, da wollen wir nichts von ihnen hören. Und das finde ich sehr interessant, dass man Geschichten sind jetzt nicht nur, dass wir macht uns offen für, was weiß ich, alle Erfahrungen und der Planet zeigt sich dann uns und das Leben quillt uns entgegen und naja, es ist es ist nicht so eindeutig, also es hat wahrscheinlich belebende und aber auch irgendwie versengende und zu knebelnde Arten und ich habe auch mal nachgedacht über die literarische Moderne und ihre Feier eigentlich, diese Versenkung in Amoklaufzustände. Das ist auch wahr. Also das ist eigentlich die ganze so literarische Moderne seit Hamsun oder so und Hesse und so, die man heute so gerührt liest und beeindruckt. Es sind auch immer diese Lone Wolf Gunman Figuren. Ja? Mhm. Und es hat immer diese beiden Seiten. Also ich bin wahrscheinlich jemand, der, ich habe viel zu viel C.G. Jung gelesen, dass ich immer in allem so ein bisschen den Schatten, das Monströse, das weltvernichtende Gegenteil sehe, aber es ist da und auch.
Und wo, wenn wir schon über. Wenn wir
jetzt darf ich noch was sagen? Ja. Das Allerschlimmste. Hier sehen wir Rilke. Ich habe gerade ein Buch über ihn geschrieben für den Reklamverlag. Und es gibt eine Sache, nämlich auch eine. Also Geschichten machen uns irgendwie zu Robotern der Geschichte, zu Figuren, weil wir so viele Geschichten gelesen haben, das sind plötzlich Figuren. Und andererseits auch sind sie instruktiv, sie zeigen uns, dass es eine andere Perspektive gibt, sie unterhalten uns, wir sind wer anders, wir können andere Haut schlüpfen und so. Diese beiden Köpfe hat dieses Biest. Aber bei Rilke gibt es immer so eine, da habe ich auch ein kleines Kapitel in dem Buch darin, dass da gibt es immer dieses einen eigenen Todsterben. Und selbst das hat Literatur uns eigentlich kaputt gemacht. Er beschwört das immer so, dass Leute einen total regelwidrigen, anarchischen, uneinordnbaren, komplett chaotischen Tod sterben sollen. Und das ist irgendwie selten und interessant. Und zumindest sollte es das mehr geben, in seiner Sicht. Und ich stimme ihm zu. Und seit es zum Beispiel diese Kübler-Ross-Phasen des Sterbens gibt, sterben alle nach diesen Kübler-Ross-Phasen. Es ist ein präskriptives Sterben. Ne? Die meinte das nicht so böse. Die Frau hat das. Es ist absurd. Die Leute sagen inzwischen schon, wenn sie chronische Krankheiten haben auf TikTok, sagen sie, sorry, but you know, I'm in the fourth Kübler-Ross-Phase at the moment, so bear with me, I'm a little difficult. Wie ich das sehe, macht es mich wahnsinnig. Die Leute sterben und leiden und sozusagen empfinden ihr den Verlust ihrer Kraft oder ihrer Eigenständigkeit anhand dieser einmal formulierten und dann als Kurve, als so negative Heldenreise geschriebenen. Und auch, ich meine, Leute, die sich radikalisieren, leben in Heldenreise, Joseph Campbell, ja. Mustern ganz stark. Und all das ist in Romanen, das wohnt da drin und wächst da drin als der Alkohol, der halt Leute auch bei zu viel Genuss wirklich umbringen kann.
Ja.
Und das ist so eine witzige, selten besprochene, vermutlich auch aufgrund der Schwerverkaufbarkeit dieses Produktes auch, ne, möchte man nicht immer darauf herumreiten, wie giftig es sein kann manchmal. Auch,
ja. Ja.
Und umso schöner, dass Kevin Killian uns so viele Bücher als hinreißende sozusagen Bereicherung da noch vorsingen kann. Ja.
Genau, ja. Also wo wir jetzt schon über Genres, Gattungen reden, bevor wir vielleicht dann auch bald zum Schluss kommen, eine etwas schnarchige Frage jetzt für ein Literaturmagazin, aber Killian hat ja nicht besonders viel Kritik geäußert im negativen Sinne.
Mhm.
Und eine KI, wenn man mit einer KI heute redet, dann bekommt man ja auch sehr viel sugarcoated, positives Feedback und selten Kritik vor den Latz. Wo siehst du in dieser Welt der allseitigen, halb enthusiastischen Zustimmung noch Raum für Kritik und harte Worte vielleicht?
Oh, einfach, ich würde sagen, die, also was ich empfehlen kann, ist Kinder kriegen oder in Kontakt mit Kindern sein. Was man da angebrüllt kriegt, ja. Also es ist hinreißend und es macht einen wirklich, glaube ich, auch ein bisschen größer zumindest, glaube ich. Oder man muss wachsen, weil ich meine, das darf man nicht so, man muss irgendwas drumherum bauen, irgendwelche neuen Anteile. Ja, Kinder kriegen und Kinder oder Kinderaustausch mit kleinen Kindern, vor allem kleine, so unter 5, unter 6, würde ich sagen, das ist...
Die sagen noch ihre Meinung.
Ja, wenn man da irgendwie denkt, es gibt zu wenig Kritik auf der Welt, da oder man fühlt sich eben zu so lovebombed von irgendeiner KI. Ich verwende es ja auch manchmal so, manchmal wenn es schwierig, so wenn ich nicht sehe, wie überhaupt soll ich eine Recherche beginnen. Ich bin oft sehr tollpatschig, was Recherche beginnen. Dann kann ich schon so Claude oder ChatGPT vielleicht auch und so Recherchevorschläge. Aber die sind ja eben wirklich unerträglich begeistert immer von, was ich da immer sage. Und das sind oft schlechte Ideen auch, ne?
Ja, ja.
Und man kann sich das anders wünschen, man kann das anders und so, aber das ist dann ein langer Weg. Nein, lieber einfach Kinder haben, Kinder kriegen, wenn es noch geht. Oder einfach im Kontakt sein, Enkelkindern oder andere Kinder, Tante sein von irgendwem. So viel mit, ja, das ist die Idee, würde ich sagen.
Ich wollte die Möglichkeit geben, möchte jemand eine Frage stellen an Clemens?
Oh, ja.
Oder an Berlin Review? Ja?
Ich habe eine Frage, weil ich wollte vielleicht eine Lanze brechen für das Genre, in dem Killian sich bewegt. Ich habe das Gefühl, dass das schon so eine Alternative öffnet zu diesem sehr technikkritischen und kulturpessimistischen, das jetzt in der Diskussion im Vordergrund steht.
Ja.
Nämlich so die Frage, wo findet eigentlich der Text statt, wo findet Intelligenz statt? Und wenn man so, weiß nicht, Dennis Cooper's Sluts, das ist 2014 halt geschrieben, dass er zum Zusammenhang steht, dass er in dem Jahr anfängt, aber man könnte es ja auch umdrehen, zu sagen, das Buch, also das gedruckte Buch, was jetzt hier dann eben nachher veröffentlicht wird, ist nicht das, wo unbedingt der Text oder Autorschaft stattfindet, sondern das künstlerische Projekt dieser Rezension macht sozusagen wieder eine Schneise, wo man all die Intelligenzen, die schon in diesem kollektiven Text stattfinden, anders und dezentral und viel mehr zugänglich werden. Und ist das eigentlich, also mit diesem Begriff der Affirmation, der ja irgendwo auch theoretisch ausformulierte Alternative zum Kritikbegriff ist, mit dem tritt dann ja das Wie und Wann und Wo des Sagens und wie folgt.
Mhm.
Da würde ich denken, dass dieses Wünschen oder das Verfeinern zum Algorithmus ja eigentlich auch vielleicht dann als Möglichkeit erscheint, die vielleicht auch viel älter ist, nämlich einfach mit Rhetoriktraditionen, man halt dann guckt, wie kann ich
ja
fertig Wissen irgendwie wieder neu erschließen und anders
Ja, das Prompten wird hinreichend komplex werden müssen für das Individuum, dass es vielleicht wieder dann die Dimension der einmal verlassenen Komplexität punktuell erreichen wird. Das kann sein, ja. Das ist eine komische, unnötige, aber interessante, also kulturell nicht notwendig, Gott hat es uns nicht befohlen oder so irgendwie, aber es ist, ja, es kann sein. Ich glaube, ich denke auch, ich bin auch nicht jemand, der...
Die Kunst des Gutzuredens, aber dem Algorithmus.
Ja gut, was lernt man, wenn man wünschen lernt? Das ist, als das Wünschen noch geholfen hat in den Märchen, da ist es wieder da, der märchenhafte Zustand, wo das Wünschen wirklich wieder hilft. Das ist natürlich einerseits ein kindlich, fast schon kleinkindlicher Zustand, wenn man nur wünschen kann. Allerdings wissen wir nicht, sage ich mal, was in dem, wie soll man sagen, in der wenn man es nur hinreichend verfeinert, diese Kunst des Wünschens, ja, des Formulierens eines Wunsches, was da liegt in diesem Tunnel, sage ich mal, wenn ja, man ihn kilometerweit geht für 10 Jahre. Ich weiß nicht, was da passiert.
Ja. Okay.
Noch die letzte Rezension?
Wenn oder? Jetzt oder? Jemand noch eine dringende Frage oder einen Kommentar hätte, dann möge er sie. Okay?
Ja.
Ihr habt jetzt sehr viel gesprochen über das Internet und Technologieentwicklung und dessen Zustand heute. Könnt ihr das Buch nochmal vielleicht zum Anlass nehmen, um etwas zu sagen über die Kritik mit dem Status der Literaturkritik, oder was ist vielleicht über den Status der Literaturkritik verrät? Das ist ja eigentlich die Qualifikation, also Buchwerdung einer bestimmten Form von Kritik, die es hieß vorher so überscrollt und wenig gelesen. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, diese
Rezensionen
werden mehr gelesen als viele professionelle
Rezensionen in Zeitungen. Das stimmt und, sicher, ja. Mehr als die, ja, das stimmt sicher.
Also das Buch ist ja irgendwie auch dann legt auch Zeugnis ab des Relevanzverlustes professioneller.
Ja.
Kritik, wenn man so will, auch wenn es von einem professionellen Autor gelungen ist. Voilà, lange Rede, kurzer Sinn, könnte das nochmal in die Richtung nochmal fortdenken.
Ja, stimmt. Also ich habe stimmt wohl meine Bemerkung, dass das nie gelesen wird. Das wird wohl nicht stimmen, ja. Mhm.
Und es ist tatsächlich so, wenn ich so, als ich versucht habe, bei dem Review als literaturkritisches in einer Weise ein Projekt zu lancieren, habe ich immer wieder gesagt, ja, wenn man das macht, dann muss man mehr bieten als beispielsweise den Amazon-Produktkommentar. Na, also wenn es nur darum geht, man möchte sich informieren, was gibt's denn Neues, was steht drin und wie soll ich es finden, dann wird man ja mit frei zugänglichen Inhalten, sei es jetzt auf Amazon-Kommentaren oder in Social Media oder sonstigen googelbaren Material oder oft auch in dem Material, was die Verlage schon mitliefern an Informationen, findet man das ja alles. Das heißt, meine Ansicht mit Berlin Review ist, dass es eben dann entschieden mehr sein muss. Man muss deshalb längere Texte als im Feuilleton zum Beispiel, mehr Vertiefung und in irgendeiner Weise einen origineller verpackteren Ansatz bieten als die Kurzrezension mit ihren klassischen Ingredienzien, Inhaltszusammenfassung, Daumen hoch, runter, ist es gut oder schlecht und irgendwie eine Pointe zum Schluss. Das reicht irgendwie nicht aus, weil die Pointen kriegt man kostenlos oder bekam sie bis vor kurzem kostenlos auf Twitter. Und wie gesagt, Inhaltsverzeichnisse und so weiter kriegt man auch anders her. Das ist sozusagen meine Standardantwort auf diese Frage und ob das dann wirklich ausreicht, also ob das wirklich noch ein Produkt ist, was genug Leute nachfragen, das finden wir ja gerade das finden wir gerade raus mit meinem Review.
Wenn ich gebeten werde, ein Buch zu rezensieren, was nicht häufig passiert, aber dann habe ich eigentlich schon immer den Anspruch, weder positiv noch negativ. Meistens allerdings wird es dann schon irgendwie, wenn man so lang eingesperrt ist mit einem, hat man so ein bisschen auch Stockholm-Syndrom und liebt dann dieses Ding, dem man nicht entkommen kann. Aber es soll immer irgendeine andere Geschichte erzählen dann auch noch. Also das habe ich so ein bisschen die Hoffnung zumindest. Ja.
Sind wir wieder bei den Geschichten.
Genau, das ist dann, also kommen insofern, dass es eine Geschichte erzählt, ist nicht im Genre der Kritik drinnen eigentlich. Verträgt es aber sehr gut.
Ja.
Und deswegen tobe ich mir da aus, wenn ich kann. Ja, genau.
Gut.
Da jetzt gar nicht so eigentlich.
Oh, du hast schon
orthodox. Nee,
du hast nicht so viele Geschichten erzählt, aber
du hast sehr orthodox erzählt. Ja. Aber manchmal versuche ich es ja.
Du hast schon ganz gute Anmerkungen dazu geliefert. Und du hast es ja auch sehr genossen und sogar enthusiastisch zwei Kurzrezensionen ins Deutsche übersetzt.
Genau, ja.
Wir warten noch darauf, ob wir die Rechte von Semiotext bekommen, dass wir die auch veröffentlichen dürfen.
Abschuldig.
Und um den Abend jetzt zu beschließen, dachten wir, du wolltest noch eine Originalstelle aus dem Englischen zum Abschluss vorlesen. Ein anderes Problem, was die KIs ja haben, ist, dass sie nicht so ganz humorvoll sind, am Ende dann doch, wie wir es gerne hätten. Und Kevin Killian hatte da auch seine Talente. Also hören wir dir noch mal kurz zu und dann sind wir natürlich auch noch da für weiteren Smalltalk. Und
so, also das, jetzt habe ich auf irgendwas gedruckt. Ja. Aber ich glaube, es nimmt noch auf. So, also das ist eine Besprechung von einem Martial Arts Dummy, full size, with hands. 5 Sterne. Used again and again. Like most of the other reviewers, I first bought this dummy in 2011 as a prop for our haunted house my mates and I were operating in Oakland, just across the Bay Bridge from San Francisco. We run a non-profit artist-run space that hosts poetry readings and meetings of like-minded people into poetry and the verbal arts. For years, ever since the shutdown of government support for poetry, Halloween has been a big money-making time for us. But in 2011, as I recall, we were especially wary of other competition breathing down our necks, because a good spooky house is something every artist wants to have at his disposal this time of year. With increased competition, everybody has got to boast more gore, more carnage, more fake blood, and most of all, more corpses, and realistic-looking ones particularly. Otherwise, a jaded audience gets weary and bored easy. Just as if we were presenting two language poets, say, while the other guy down the street could boast Mary Oliver or Billy Collins. Thus, in 2011, we were totally up against it, and we wound up going wholesale and buying dummies, where once we could count on our friends acting crazy in homemade costumes, Jack the Ripper, the human blockhead, the spider with 10 legs, the hypnotic eye, Jane Mansfield without her head, Tarzan, and many more. Alas, those once unemployed poets had landed good tech jobs at Twitter and Google and were no longer amused by nor available for the long hours and unpaid lifestyle of a spooky house volunteer for poetry. Das wäre ein schöner Satz, ne? Amazon came to the rescue, so I bought one of these guys as a treat. We planned to employ dummy full size with hands as a mummy, sort of a Frankenstein mummy with a meat knife sticking out of his chest, a mummy that would greet the terrified pilgrim who opened the door to the back room with a maniacal recorded cackle easily downloadable from numerous sources on Spotify or iTunes. And it worked. It worked so well that our competitors from other poetry groups protested that we were stealing all of their thunder. They didn't realize we were trying to raise money to start off 2012 with a bang, and we needed the extra dough to be able to afford Christian Böck or Dottie Lasky to come together on stage for our Valentine ball. The only question was what to do with our dummy till the next year, Halloween 2012. None of our members had an extra bedroom for the fellow, so even though he was fairly heavy and nearly my own height, I wound up taking him home back to my place, where he remains today. My cats love him. They sit in his lap all day and shroud his crotch with hair. They shroud his crotch with hair. I should say it's not really anatomically a crotch. He went back to work just this past Halloween in a new costume, Manson. And when I'm feeling lonely and my wife has gone out of town on business or pleasure, I hate sleeping alone, so I shoo the cats away and drag my guy into the bed with me to spoon with. You know, he's stuffed, and his spine comes with extra holes into which you can feed more stuffing, be it grain, acorns, or styrofoam. And I like to move my fingers up and down his spine, looking for the holes and sealing them up if necessary. His hands are fully operable and will wrap themselves around any elongated object.
Danke dir, lieber Clemens.